Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Keine Spur von Sommerpause. Es gibt sie noch, die Politiker, die auch im Sommer arbeiten, wenngleich es ja nicht allzu viele sind. Das Parlament ist auf Sommerpause, aber wir haben zwei gefunden und die sind eifrig im Einsatz. Ich darf bei uns im Studio begrüßen den FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und von der ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.
Schönen guten Abend.
Ich darf gleich beginnen, in dem Fall mit Ihnen, Herr Hafenecker, das Thema Migration und Asyl. Der Innenminister, ÖVP-Innenminister Karner ist ja heute aufgetreten und hat eine große Erfolgsbilanz präsentiert. Ich nehme an, der Herr Hanger wird das gleich sehr positiv beurteilen. 20% mehr Abschiebungen, erstmals seit 20 Jahren Minuszuwanderung und auch bei den Rückreisen der Syrer hat er eine Erfolgsbilanz verkündet. Sie müssten ihm ja eigentlich zujubeln, Herr Hafenecker.
Stimmt. Oder? Naja, schauen Sie, da muss man natürlich schon die Zahlen sich genauer anschauen, vor allem was zum Beispiel die Abschiebungen betrifft. Da ist ja der Herr Innenminister nicht so sehr ins Detail gegangen, weil er hat vergessen dazu zu sagen, dass er nur jene abschiebt, wo es leicht geht. Das heißt, da geht es in der Regel um EU-Bürger, die grundsätzlich auch abgeschoben gehören, vor allem dann, wenn sie straffällig werden, da sind wir ja d'accord. Aber er macht es halt dort, wo es leicht geht. Aber gerade die Bevölkerungsgruppen, wo es wirklich schwierig ist, egal ob es jetzt die Syrer sind, die Afghanen sind, die Nordafrikaner sind, die Tschetschenen sind und was da sonst noch alles gibt, was uns Schwierigkeiten bereitet, da gibt es nicht wirklich einen Fortschritt, die sind nach wie vor da. Denen muss man jetzt 3.000 Euro in die Hand drücken, damit sie dort irgendwie einmal bewegt. Schauen wir, wann die wieder alle zurückkommen werden. Und nachdem der Bankomat des Steuerzahlers so funktioniert, ist einmal das eine. Und auf der anderen Seite, dass wir ein Thema mit der Migration haben und der Innenminister nach der heutigen oder vor der heutigen Erfolgsmeldung ja auch eingestehen müssen. Denn wenn ein Innenminister sich nicht mehr zu helfen weiß, um die Ruhe und die Ordnung in Wien aufrechtzuerhalten, dass er jetzt aus den Bundesländern Polizisten abziehen muss, damit man den Favoriten einmal irgendwie Frieden stiftet, und schaut, dass man dort nicht gleich bei jeder Gelegenheit überfallen, vergewaltigt oder niedergestochen wird, dann kann man überhaupt nicht von einem Erfolg sprechen, sondern dann sind das die Ergebnisse von vornehmlich ÖVP-Innenministern und Innenministerinnen, die sozusagen die Saat dafür gelegt haben, dass wir jetzt diese Probleme haben.
Gut, das war jetzt gleich einmal eine Breitseite zum Start an die ÖVP. Ich nehme an, Sie wollen darauf antworten.
Wenig überraschend. Der Kollege Hafenecker vermischt natürlich wie immer wieder ein paar Themen. Ich möchte anknüpfen natürlich auf die Pressekonferenz vom Innenminister Karner. Es sind tatsächlich beeindruckende Zahlen. Ich bin persönlich, nachdem ich mich jetzt auch noch einmal detailliert vorbereitet habe, auch persönlich überrascht über die Zahlen, die wir Gott sei Dank in unserer Republik haben. Da festhalten, dass wir ganz wenige historisch niedrige Antragszahlen haben im Asylwesen. Das hat seit wirklich vielen, vielen Jahren nicht gegeben. Im Juli waren sie überhaupt historisch niedrigst. Wir haben erstmals deutlich mehr Abschiebungen als neue Asylanträge. Das heißt, wir haben eine Minuszuwanderung. Das heißt, es kommen Menschen aus dem System. Das ist uns wirklich recht, weil das natürlich auch die Systeme entsprechend entlastet. Wir haben Gott sei Dank jetzt auch eine europäische Dimension, die darf wirklich auch erwähnen. Das ist schon der Migrationskommissar Brunner, der da das wirklich vorantreibt, weil europäische Lösungen zu finden ist halt nicht ganz so einfach. Wir haben einen neuen Rechtsrahmen jetzt auf europäischer Ebene. Wir stärken den Außengrenzschutz. Wir diskutieren jetzt die Return Hubs. Das heißt, dass auch in quasi Drittstaaten abgeschoben werden kann. Ich meine, das ist eine unglaubliche Erfolgsbilanz. Ich verstehe es wirklich nicht, wieso man das nicht einmal positiv kommentieren kann. Dann redet man von irgendwelchen Hotspots im Favoriten. Ja, darf aber schon festhalten, wir leben, und das möchte ich schon auch immer wieder sagen, in einem der sichersten Länder weltweit. Es gibt Probleme, die will ich gar nicht schönreden. Aber unsere Polizei leistet hervorragende Arbeit. Das möchte ich ausdrücklich betonen. Und vor allem auch die Bilanz des Innenministers, die kann sich wirklich sehen lassen. Das kann man nicht wegdiskutieren.
Aber man muss schon natürlich auch festhalten, gefühlt ist die Stimmung natürlich bei den Menschen eine andere. Ja, es gibt Integrationsprobleme und natürlich ist der Wunsch einer großen Mehrheit, dass noch mehr abgeschoben wird. Warum passiert denn nicht noch mehr?
Also zum einen, glaube ich, Sie haben vollkommen recht, wir müssen in einer seriösen Diskussion muss man immer zwischen dem objektiven und dem subjektiven Sicherheitsgefühl unterscheiden. Objektiv haben wir sehr gute Zahlen, auch im internationalen Kontext, aber Sie haben vollkommen recht, das hilft uns ja nichts, wenn das subjektive Gefühl des Einzelnen nicht so ist. Und wir müssen natürlich ganz dringend darauf schauen, dass hier Ordnung ist. Ich möchte schon auch festhalten, es ist ja nicht nur ein Asylthema, sondern das ist ein Migrationsthema insgesamt. Darf aber auch schon festhalten, es gibt auch Österreicherinnen und Österreicher, die straffällig werden. Das sind nicht nur die Ausländer. Da haben wir Gott sei Dank eine sehr gute Polizei. Und ja, natürlich müssen die Systeme flexibel sein. Ich komme Gott sei Dank aus dem Ostviertel, wir haben auch unsere Herausforderungen, aber die sind in Wien größer, gar keine Frage. In anderen Bundesländern gibt es auch Herausforderungen, aber die sind in Wien größer. Dass es hier einen flexiblen Polizeieinsatz gibt, ich glaube, das ist schon auch eine bestimmte Selbstverständlichkeit, wobei ich auch immer sehe, die Herausforderung familiär für den Einzelnen, gar keine Frage nicht. Aber wir haben Gott sei Dank eine sehr gut strukturierte Polizei, wir haben sehr gute Polizeiarbeit und ich möchte noch einmal betonen, ich weiß nicht, was man da an der Bilanz des Innenministers schlecht reden kann. Niedrigste Asylzahlen, so wenig Menschen in der Grundversorgung wie seit Jahren nicht. Wir bekommen die Menschen auch aus dem System, weil ich möchte schon einmal klar festhalten, das ist auch unsere klare Politik. Wenn jemand schutzbedürftig ist, ja, da wollen wir helfen. Das ist schon auch unser Grundverständnis. Aber wenn jemand aus anderen Gründen zu uns kommt, dann hat er keinen Grund, hier bei uns zu sein. Da braucht es ein strenges Regime. Das wird auch entsprechend organisiert, jetzt auch auf der europäischen Ebene. Und das ist eine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen kann. Wieso kann man nicht einmal sagen, ja, das sind ordentliche Zahlen und dann tut man wieder herumdiskutieren über irgendwelche Details. Das wäre doch auch einmal ein Ansatz, oder?
Weil man es nicht immer durch die ÖVP-Brille sehen soll. Und wenn's,
nicht die ÖVP-Brille, die Zahlen ja analysieren.
Der Optiker, den wir möchte ich immer kennenlernen, der solche Brillen herstellt. Weil da muss man schon die nackten Zahlen sagen, wenn Sie immer wieder davon sprechen, dass es auch österreichische Straffällige gibt und Straftäter gibt. Ja, die gibt es, aber schauen Sie sich bitte mal die Zahl in den österreichischen Gefängnissen an. Ich kann es Ihnen sagen, rund 50% der Insassen österreichischer Gefängnisse sind Ausländer. Ja? Und wenn man das jetzt sozusagen mit einer anderen Zahl vergleicht, nämlich dass 20% der Menschen, die in Österreich leben, Ausländer sind, dann sind aus einer Bevölkerungsgruppe von 20% heraus die Hälfte unserer Gefängnisse durch diese Herrschaften angefüllt. Ja? Und die sind nicht aus dem System draußen, sondern dem System massiv drinnen. Ja? Das muss man in dem Fall schon einmal sagen. Und wenn die aus dem System draußen wären, dann bräuchten wir in Wien keine Containerklassen aufstellen, dann hätten wir keine Gangbetten in österreichischen Spitälern, wo dann die eigenen Mitbürger sozusagen dann schon Patienten zweiter Klasse sind, weil der Asylant und weiß nicht, der Grundversorgte da scheinbar wichtiger sind als die eigenen Leute, die ins System einbezahlt haben. Also das jetzt als Hurra-Meldung zu verkaufen, halte ich wirklich für den falschen Ansatz. Und nochmal, wenn man nur die abschiebt, wo es leicht geht, wenn Bundesdeutschen tue leicht abschieben, dann stehe ich auf die Grenze und sage, liebe Freunde, passt auf, da habt ihr den. Ja. Gehen Sie mal die heißen Eisen an, reden wir mal über die Nordafrikaner, reden wir mal über die Schwarzafrikaner, die da sind, massive Probleme bereiten, reden wir über die Syrer, reden wir über die Afghanen, reden wir über die Tschetschenen. Das sind doch alles heiße Eisen, die Sie nie angreifen von der ÖVP, obwohl es aus unserer Sicht sehr leicht ginge, denn das sage ich Ihnen schon. Also mit irgendeinem Präsidenten von einem halbafrikanischen, halbdemokratischen afrikanischen Staat spreche ich schlicht und ergreifend anders. Ja. Dann mache ich nicht das, was Ihre Außenministerin in der Regierung, die Frau Meindl-Reisinger, macht, nur weil sie im UN-Sicherheitsrat sitzen möchte und vor allem im Geldkoffer, sprichwörtlich muss ich jetzt sagen, damit es da nicht wieder ein Problem gibt, mit dem sprichwörtlichen Geldkoffer herum und verteile dann für irgendwelche Projekte Geld in afrikanischen Staaten, auch bilaterale Verträge und sonstiges, nur damit in New York gewählt werde und mich dort inszenieren kann, sondern da sage ich eines klipp und klar. Liebe Freunde, entweder ihr nehmt eure Leute, die zu uns gekommen sind, obwohl sie niemand gerufen hat, wieder zurück, oder es ist schlicht und ergreifend aus mit den Entwicklungshilfegeldern, die der österreichische Steuerzahler berappen muss. Aber wir von der ÖVP, wie Sie die Außenminister gestellt haben nach der Reihe und eben auch von der Frau Meindl-Reisinger noch nichts dergleichen gehört. Also ich schaue mal an, dass die nicht sagen, okay, passt, wir nehmen unsere Leute wieder zurück, wenn wir auf der anderen Seite den Geldhahn abdrehen, was uns auch zustehen würde.
Luft holen würde ich vorschlagen, darf ich da wirklich auch sehr klar antworten darauf. Also zum einen, man braucht keinen Optiker, um die Zahlen zu verstehen. Die sind sehr klar und liegen am Tisch. Wir haben niedrigste Zahlen, wenn es darum geht, dass Asylanträge in Österreich gestellt werden. Speziell im Juli ausreden lassen. Niedrigste Asylzahl historisch. Wir haben so wenig Menschen in der Grundversorgung wie seit Jahren nicht. Das ist ein großer Erfolg des Innenministers Kahner. Wir haben, spannend, zum Beispiel auch an der ungarischen Grenze, dieser Raum, der natürlich sehr sensibel ist, niedrigste Aufgriffszahlen, Gott Warum? Sei Dank, weil wir die Schlepperkriminelle endlich ordentlich Sie? Bekämpft haben. Sie haben aber nur gesprochen davon und haben in Wirklichkeit eh nichts
Sie haben das.
Sie reden. Ja, aber natürlich gibt es eine gemeinsame Kooperation Österreich-Ungarn in dieser Frage. Ja. Das ist schon auch wirklich sehr, sehr entscheidend. Und jetzt haben wir das ja fast aufgelegt, oder hast du mir fast aufgelegt, dieses Argument so quasi, wir haben zu viele quasi Häftlinge in den Systemen. Aber gerade Sie haben gefordert, dass der Foltergeneral aus Syrien wieder nach Österreich zurückkommen muss. Das ist ja an Skurrilität nicht zu überbieten. Jahrelang wird gefordert, kriminelle Ausländer raus. Auf einmal haben wir einen in Syrien sitzen, der sollte wieder zurück. Also das müssen Sie mir schon erklären, welche Logik da dahinter steht. Der Asylkurs des Innenministers Kahner ist höchst erfolgreich. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Und bei all den Problemen, die wir noch haben, ja, da schauen wir schon hin. Aber wir haben wenigstens eine Lösungskompetenz im Gegensatz zu Ihnen.
Den syrischen Foltergeneral möchte ich schon aufgreifen. Warum sollte er jetzt wieder zurückkommen?
Naja, das ist ein grundverständliches Problem, das der Kollege Hanger in dem Zusammenhang hat.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Weil wenn er sich nämlich ordentlich vorbereitet hätte, würde er wissen, dass der berühmte Foltergeneral, der ehemalige Chef des syrischen Geheimdienstes, in der Josefstadt im Gefängnis sitzt. Ja. Das Problem ist jemand anderer. Das ist nämlich der Chef der Kriminalpolizei von Syrien im Assad-Regime. Das ist derjenige, den übrigens Ihre Innenministerin Mikl-Leitner damals mit allem ausgestattet hat, was man braucht. Den Foltergeneral auch, da gibt es eine separate Geschichte, die wirklich interessant ist. Da hat es sogar eine geheimdienstliche Operation mit dem Wissen von Mikl-Leitner und Sobotka gegeben, dass man dem unter falschen Namen in einer von den Steuerzahler finanzierten Wohnung im 11. Bezirk untergebracht hat. Das war das Unternehmen White Milk. Das wäre eine eigene Sendung, die man vielleicht im Zusammenhang machen sollte und machen könnte.
Da repliziere ich gerne.
Aber das andere ist das. Da machen wir jetzt einen Prozess, der ja international für Aufsehen gesorgt hat, weil es der erste Prozess war, der nach internationalem Recht in Wien durchgeführt worden ist. Und dann wird der nicht rechtskräftig zu 6 Jahren verurteilt und sagt, naja, aber in Untersuchungshaft möchte ich nicht. Und dann, was macht die österreichische Bundesregierung, das Innenministerium und die Justiz? Sagen, ja, dann gehst du halt nach Hause und wartest, bis du rechtskräftig verurteilt wirst. Ja. Was macht der Kollege? Er geht ausgerechnet in das Land zurück, in dem er angeblich ja Schlimmstes zu befürchten hat, bildet sich dort auf Facebook ab, wie er mit der Fahne durch seine Heimatstadt fährt, ja, und keiner hat dem irgendwie noch irgendwas getrachtet. Ja. So, und jetzt ist grundsätzlich für mich eines ganz klar. Selbstverständlich soll der seine Haft in irgendeinem Häfen in Syrien verbringen. Die werden sicherlich noch einiges mit dem dort zu besprechen haben. Bin ich überzeugt davon. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, und da muss ja der Kollege Hanger und die Bundesregierung schon erklären, wenn ich so ein Primborium aufführe in einem österreichischen Gericht, wenn es dann zu einem Richterspruch dort kommt, ja, und wenn ich 21 Zeugen dort vor Gericht aussagen lasse, die diesen Herrn belastet haben, dann stellt sich für mich schon die Frage, ob die österreichische Justiz nicht auch eine Schutzfunktion für diese Zeugen gehabt hätte. Und was ich weiß aus diesem Fall ist Folgendes. Sie haben es nicht einmal der Mühe wert gefunden und die rote Justizministerin auch nicht, der Innenminister auch nicht, den Zeugen, die dort ausgesagt haben, die, für die das nicht leicht war, ja, denen zumindest mitzuteilen, dass ihnen der durch die Lappen gegangen ist und geflüchtet ist. Ihre Lösung ist die oder ihre Reaktion war die, dass sie hämische Presseaussendungen ausschicken, sie sagen, jetzt ist er eh dort, wo er hingehört und man soll ihn nicht zurückholen. Das habe ich auch nicht verlangt. Wenn Sie meine Presseaussendung vom 2. August gelesen hätten, aber das würde dann das Langzeitgedächtnis in irgendeiner Art und Weise strapazieren.
Aufpassen, was
naja, das wäre naja, dann so. Ja, ja. Naja, da du, steht klipp und klar drin, ja? Der hat hier nichts verloren und die Österreicher sollen ihn nicht aushalten. Aber nur, was haben Sie als österreichische Bundesregierung für Möglichkeiten, mit dem umzugehen? Also entweder sagen, die Gerichte, die Urteile fehlen, diese Urteile sind nichts wert und natürlich kann dann jeder rausmarschieren, wie er möchte. Dann machen wir uns selber zur internationalen Lachnummer. Es ist übrigens auch in der Washington Post und in der New York Times darüber berichtet worden, was wir hier für eine Figur gemacht haben. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Ja. Mir wäre die erste von den beiden, der jetzt sagt, lieber, man macht ein Abkommen mit Syrien und stellt sicher, dass dieser Gerichtsspruch, der in Österreich verabschiedet worden ist, diese Bestrafung, dass die auch hundertprozentig in Syrien aufrechterhalten wird und der seiner gerechten Strafe zugeführt wird. Punkt 1. Und beim Punkt 2, da hat man halt mal international keine anderen Kollisionsnormen, muss man sich überlegen, was man sonst machen kann, um dem österreichischen Recht hier zum Durchbruch zu verhelfen. Und über das, was ein österreichisches Gericht beschließt, zu lachen und zu sagen, naja, lass mal den stiften gehen und dann kommt der eh irgendwo hin und der geht ausgerechnet dorthin, wo vorher zuerst geflüchtet ist, wo die Frau Mikl-Leitner und der Herr Sobotka ihm dann noch alle möglichen Zugeständnisse der Republik Österreich
dafür dann replizieren, oder?
Das macht es halt dann schon mühsam, aber bitte.
So. Also, wenn es darum geht, über beleidigende Odessa-Aussendungen zu reden, dann würde ich mir einmal selber an der Nase nehmen, lieber Herr Kollege Hafenecker. Vielleicht liest das ja gar nicht mehr durch, was du über das aussendest. Punkt 1. Punkt 2. Ich halte fest, dass offensichtlich dieser Foltergeneral, diese FPÖ-Förderung, zurückkommen soll nach Österreich, damit er dort seine Haft
verbüßt. Der sitzt im Gefängnis.
Moment einmal, ich habe die ausreden lassen.
Es geht nicht um den Foltergeneral, den die Frau
Mikl-Leitner
mit einem falschen Namen ausgestattet hat.
Du verwirrst jetzt gerade die Zuschauer. Wir reden schon von demjenigen, der rechtskräftig, noch nicht rechtskräftig in
Österreich verurteilt ist. Kollege Hanger.
Aber, ja, ich komme gleich auf den zweiten. Lass dir Zeit. So, ich halte fest, dass der Herr Kollege Hafenecker bleibt bei seiner Meinung, die an Skurrilität nicht zu überbieten ist. Er sagt, seit Jahren sagt die FPÖ, Kriminelle kehren abgeschoben. Jetzt sagen sie, ein Kriminelle, der in Syrien ist, sollte wieder nach Österreich kommen. Das ist einfach Fakt.
Und das ist so.
Das, na doch, doch, das steht in jeder Presse, ist ja nur ganz klar drinnen. So, und jetzt zum dritten Thema. Ich habe mir das sehr genau angeschaut. Es ist ja fast, wie soll ich sagen, es ist ja fast skurril, wenn die Freiheitliche Partei eine BVD-Aktion kritisiert. Ihr wart doch diejenigen, die den BVD zerstört haben in unserer Republik. Ihr habt einen Vertrauensverlust gehabt, international durch eure Verantwortung, rechtswidrige Hausdurchsuchungen im BVD. Unter der Führung des Innenministers Kickl wurde das BVD zerstört. Und ihr wollt jetzt eine BVD-Aktion kritisieren, da kann ich ja nur lachen. Weil natürlich waren da andere Motivlagen dahinter und wir müssen beide Fälle das, schon ganz klar auseinanderhalten.
Das gebe ja einer Kontrolle des BVDs Recht und ich sage Ihnen, was und noch einmal, man muss diesen Foltergeneral, der jetzt in Wien im Gefängnis sitzt, unterscheiden von dem Oberst der Kriminalpolizei,
richtig,
der jetzt in Syrien sitzt,
richtig,
und dort von übrigens irgendeinem Landgeheimdienst,
richtig,
in Syrien gefangen worden ist. Das hat unser ganzer Regierungsapparat nicht geschafft, dass man schaut, dass der das Land nicht verlässt. Und noch was, das wird noch einiges
nachsichtig. Also er soll zurückkommen, gratuliere.
Nein, das wird noch einiges nachsichtig sein, weil das nämlich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen ist. Womit wird denn dieser Herr gereist sein? Wahrscheinlich mit einem Konventionspass, den Ihre Bundesregierung und Ihr Innenminister unterschrieben und ausgestellt hat. Damit ist der abgehauen. Ja. Das muss man sich vorstellen, über die Türkei nach Syrien.
Ja, genau.
Nein,
Sie
sollen dort in Syrien mit dem machen, okay, was sie wollen. Und wenn sie der Ehrenbürgerschaft geben, ist das auch recht. Aber die Frage ist nur, wie ernst nehmen wir uns in Österreich mit unserer Justiz und mit Richtersprüchen, die hier gemacht werden. Und wie gesagt, und das Ganze unter voller internationaler Beobachtung. Da gibt es einen Innenminister, der freut sich jeden Tag in Haxen aus, weil er irgendwelche Zahlen, die er selbst poliert hat, da wiederum präsentieren kann. Ja. Aber noch einmal, das ist ein erbärmliches Bild, dass wir jemand, der zu 8 Jahren Gefängnis, das ist ja keine
Lage. Er soll wieder kommen, das halt mal fest,
Gefängnis
oder? Für alle Österreicherinnen, er sollte wieder nach Österreich kommen und die Strafe in Österreich
verpassen. Gratuliere. Herr Kahner, wollte ich schon fast sagen.
Gratuliere.
Was ich an Ihrer Stelle gemacht hätte, wenn man das schon so möchte und jetzt bejubelt, dass der abgehaut ist, uns durch den Lappen gegangen ist, kann man schon machen. Aber dann hätte man dem Steuerzahler auch den Mord Prozesse ersparen können, den Zeugen die
Auseinandersetzung,
den Zeugen die Auseinander, der Rechtsstaat hat darauf verzichtet, dass einer, der nicht rechtskräftig zu 8 Jahren verurteilt worden ist, in irgendeiner, da hat man keine Fluchtgefahr gesehen, wir schreiben den, machen dem nur den Reisepass.
Also er sollte nach Österreich wieder zurückkommen, gratuliere.
Nein, das habe ich nicht gesagt,
aber
nimmt die Justiz ernst oder nicht?
Ich schon, im Gegensatz zu Ihnen.
Ja. Übrigens, so, dann wäre es für die Frau
Mendel-Eisinger
an der Tagesordnung und für die Frau Sporer auch, mit irgendwelchen Vertretungen von Syrien Kontakt aufzunehmen und mal nachzufragen, kommt der dort eh ins Gefängnis und gibt es ein Restrisiko für die Zeugen, die im Prozess ausgesagt haben,
dass Herr
die,
Kollege Hafen,
von dem dann in irgendeiner Art und Weise dran
sind. Es ist gar nicht so schwierig. Gut. Vielleicht nur zur Einordnung
ganz kurz. Schließen wir das Thema ab,
bitte. Zwei Sätze noch dazu.
Sie verstecken hochgradige syrische Geheimdienstmitarbeiter in Österreich
Herr Kollege Hafen,
verantwortlich dafür.
Da zählt es nicht zu einem Dinge, die einfach Unsinn sind.
Der Herbert Kickl hat dieses Projekt vom BVD
gestoppt. Der Herbert Kickl hat das BVD zerstört.
Und er hat vollkommen recht gehabt, weil es nicht die Aufgabe
des österreichischen Steuerzahlers ist, internationalen Vertrauensverlust, das hat Österreich gefährdet. Sicherheitsrisiko FPÖ,
man kann es nicht sagen.
Sie gefährden Österreich.
Wir haben
Minister den versteckt hätten hier.
Kompletter Schwachsinn, den der Kollege
Hafenegger hier erzählt. Ich kann Ihnen die Chronologie vorlesen. 2015 hergekommen.
Haben wir jetzt eine Redezeitaufteilung? Nein, du redest eh schon die ganze Zeit.
Alleinvernahme
und Vernahme. Ich will Ihnen Anger zu Wort kommen.
Das glaube ich heute. Halt
so,
bitte.
So, die BVD,
vielleicht hast das, BVD hat die FPÖ zerstört, das ist aktenkundig und sehr klar, wurde leider nie im Detail aufgearbeitet. Es hat nur zu deiner Information, lieber Kollege, ja, aber da wurde er nicht wirklich im Detail und, so aufgearbeitet.
Und
aber
der Herr Neham hat gesagt, der Herr Kickl hat richtig
gehandelt. Ob er das, das heute noch dazu so sagen würde, das bewahre ich sehr zu bezweifeln.
Einer nach dem anderen,
bitte. Nur zur Information, Herr Kollege Hafenegg, es hat in Syrien einen Regimewechsel gegeben, ich hoffe, das ist Ihnen nicht entgangen und natürlich gehen wir davon aus, dass hier die entsprechende Ordnung in Syrien hergestellt wird. Vollkommen klar. Und ich bin auch dafür, dass es hier einen Austausch gibt, um das sicherzustellen. Aber den Zurückholen nach Österreich, wie es die FPÖ fordert, das lehnen wir ab, wirklich. Da sind die Syrer dafür verantwortlich. Der hat übrigens auch die Daten in Syrien gemacht, nicht in Österreich. Das will ich in aller
Entschiedenheit
festhalten. Und das Zweite noch einmal,
wenn Sie
Ihre BVD-Kritik ist lächerlich.
Hätten,
die ist lächerlich.
Wenn Sie den nicht reinlassen hätten, diese beiden Syrer, dann hätten wir das Problem gar nicht gehabt.
Asylverfahren.
Fest an Österreich, Rumsbums, und da kommen die gar nicht einer.
Ihr wollt es komplett anschaffen, das Thema. Weiß ich, dann haben wir aber ganz andere Diskussionen, die wir führen müssen.
Remigration, also
wollen wir alle aus, alle
Ausländer. Da fahren Sie jetzt gerade top. Nein, nicht hereinlassen.
Ja. Das
ist der Unterschied.
Okay, das macht ja das europäische Asylsystem.
Und hier gibt es noch mit dem Geheimdienst zustimmen. Einen falschen Namen, eine Wohnung im 11. Bezirk und der Geheimdienst deckt es ab und das Ganze mit
das Wissen von... Die FPÖ hat den BVD zerstört, das ist Faktum.
Okay, ich glaub,
ja, den Verein hat man aber in der Art und Weise nicht gebraucht.
Glaube, wenn die
ehrlich,
Geheimdienst. Sie werden sich bei dem Thema eher nicht einigen.
Aber es ist doch hierher,
wenn es ja ist. Diese Aktenkunde ist ja längst bewiesen. Die FPÖ ist ein Sicherheitsrisiko,
Faktum. Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichten
im Studio
von beiden Herren. Wir machen eine ganz kurze Werbepause.
Die Gemüter kühlen sich vielleicht kurz ab und dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir noch über das Heimatbundesland der beiden Herren, nämlich Niederösterreich. Da gibt es eine spannende Umfrage. Da sitzen ja auch die beiden Parteien in einer gemeinsamen Koalition. Vielleicht gibt es da versöhnliche Töne gleich. Wir kommen gleich zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Zweite Runde bei uns zu Gast Christian Hafenecker von der FPÖ und Andreas Hanger von der ÖVP. War eine hitzige Diskussion zum Thema Asyl und Migration im ersten Teil. Ich würde dennoch gern zu einem aktuellen zweiten Thema kommen. Und zwar hat gestern der ORF Niederösterreich, beide Herren sind ja aus Niederösterreich, eine Umfrage vom IFDD-Institut präsentiert zur niederösterreichischen Landtagswahl und da steht es jetzt 35% für die ÖVP, wäre damit nach wie vor am ersten Platz, aber nur noch unter Anführungszeichen 5 Prozentpunkte vor der FPÖ. Das heißt, der Vorsprung ist massiv geschmolzen. Wie viel Sorge bereiten Ihnen diese Umfragedaten? Wackelt da jetzt der Posten des Landeshauptmanns bzw. der Landeshauptfrau in Niederösterreich?
Nein, das sehe ich gar nicht. Natürlich, wie immer, Meinungsumfragen sind Momentaufnahmen, da gibt es Schwankungsbreiten, aber sind natürlich auch ernst zu nehmen. Sie bilden schon ein Stimmungsbild ab. Ich glaube, wir müssen einfach, wir sind auch in einer Koalition mit der Freiheitlichen Partei in Niederösterreich. Das ist schon bemerkenswert. Auf der Bundesebene haben wir doch eine sehr starke Diskussion, nennen wir es einmal, sehr unterschiedliche Zugänge. In Niederösterreich gibt es eine Zusammenarbeit, die in der Form auch so zur Kenntnis zu nehmen ist. Aus meiner Sicht ist das Rezept relativ einfach. Man muss einfach aufzeigen, dass die FPÖ keinerlei Problemlösungskompetenz hat. Wir sehen das auf der Bundesebene, wenn ich mir zum Beispiel die Budgetdebatten anhöre, hernehme. Da wird vieles kritisiert, aber null auf den Tisch gelegt, wie man etwas anders machen würde. Nur Überschriften werden präsentiert, alles kritisiert. Ich glaube, das muss man einfach stärker herausarbeiten. Das sehe ich genauso in Niederösterreich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der Herr Landbauer da irgendwie mehr Verantwortung übernehmen soll. Ich glaube auch nicht, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das haben wollen. Die Frau Landeshauptfrau hat persönlich sehr gute Werte, auf das wird auch sehr stark fokussiert werden. Also wir gehen da schon sehr zuversichtlich in diese Wahl.
Mhm. Wie viel Anteil hat denn die Bundespolitik an dieser Niederösterreich-Umfrage? Ist das überhaupt der Verdienst vom Udo Landbau oder kann er sich dann nicht eigentlich beim Andreas Babler und beim Christian Stocker bedanken für diese Umfragewerte?
Na, die Umfragewerte beruhen schon darauf, dass wir Freiheitliche in Niederösterreich eine gute Politik machen. Was vielleicht Niederösterreich von der Bundesebene unterscheidet, ist das, dass dort die ÖVP zumindest verstanden hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ständig irgendwelche linken Parteien und Kleinstparteien salonfähig zu machen, wie die Grünen, die Neos oder jetzt eine eigentlich schon am Sterbebett liegende SPÖ, die man dann einmal wiederbelebt hat mit dem Defibrillator und dem Preis, dass man selbst jetzt im Krankenhaus liegt als ÖVP. Das ist eben der Unterschied. Also in Niederösterreich hat man zumindest verstanden, dass es eine konservative Mehrheit im Land gibt, was übrigens auf Bundesebene auch so wäre, wenn man zumindest die Werte von konservativen Parteien zusammenlegt. Aber das Problem der ÖVP ist es immer, auf Bundesebene natürlich am Bundeskanzler festzuhängen und an der Macht und an den Posten und am ORF und weiß nicht, was man das sonst noch alles aufteilen möchte. Und das macht eben das Drama der ÖVP auf Bundesebene aus und in Niederösterreich schaut es anders aus. Wobei, auch da lohnt sich natürlich ein Blick auf ein bisschen längere Distanz und eben nicht so, wie der Kollege Hanger gesagt hat, auf irgendwelche Momentergebnisse. Und da zeigt sich eines schon ganz klar. Also wenn man sich die Werte anschaut, wie sie die zwischen 2018 und heute verschoben haben, dann kann man allalong gesehen sagen, dass die ÖVP schlussendlich 15 Prozentpunkte verloren hat und die FPÖ 15 Prozentpunkte auf dieser Distanz dazugewonnen hatte. Und wenn ich jetzt ein Berater der ÖVP wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, dann würde ich mir das einmal genauer anschauen, weil in Wahrheit ist das 1:1 ein Wähleraustausch gewesen, der da stattgefunden hat. Und der ist nicht deswegen entstanden, weil die Landeshauptfrau in Niederösterreich so eine tolle Politik macht, sondern weil sie es nicht mehr schaffen, ihr Klientel in irgendeiner Art und Weise zufriedenzustellen. Und jetzt weiß ich schon, gibt es dann wieder den Saga von den multiplen Krisen, wo man nichts dafür kann und so weiter und so fort. Aber sie sind gerade eine Partei, die es jetzt nicht einmal schafft, den Bauern zu helfen in der Landwirtschaft nach der Dürre, die es jetzt gegeben hat. Sie müssen wieder mit ihren linken Freunden auf Bundesebene da herumstreiten. Die Roten wollen ihnen kein Geld geben. Die Neos würden die Landwirtschaft sowieso grundsätzlich am liebsten gleich abschaffen, weil es ihnen zuwider ist, weil da, die haben mit Popos dann nichts zu tun. Und sie schaffen es mit dem angeblich mächtigen Bauernbund nicht am Tisch zu hauen und eine Soforthilfe herzustellen. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die sich grundsätzlich summieren, ja, und die dazu führen, dass ihnen als Partei keiner mehr traut. Und sie können es natürlich selbst glauben, was in ihrer Parteipropaganda drinnen steht. steht, dass sie alles im Griff haben und dass sie eine tolle Regierung in Niederösterreich und auf Bundesebene haben. Die Zahlen sagen halt nur was anderes und ich glaube, da sollte man schon sich die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Also man kann natürlich immer alles schönreden, aber Fakt ist, sie kommen von einer absoluten Mehrheit und hängen jetzt bei 35% und das ohne. Und das ohne, dass eine Wahlauseinandersetzung und ein Wahlkampf stattgefunden hat, also ob so das zum Schluss ausgeht, wage ich zu bezweifeln.
Also ich glaube, dass man ganz einfach, die Rezepte sind, liegen sehr klar auf der Hand. Wir müssen auch in der Kommunikation besser werden. Ja, das sagt man immer, das weiß ich, speziell auch in der digitalen Kommunikation. Da ist uns die FPÖ voraus, auf all ihren Kanälen. Ob hier alles auch einen Faktencheck standhalten würde, wage ich zu bezweifeln, aber nur mal sehr vorsichtig angemerkt. Wir müssen stärker die Unfähigkeit der FPÖ, sie kritisieren nur und legen keinerlei Lösungskonzepte auf den Tisch, das müssen wir noch stärker natürlich auch kommunizieren.
Gut, aber in Niederösterreich sitzen Sie ja mit Ihnen in der Regierung.
Aber natürlich wird immer vermischt bundespolitische Fragen und landespolitische Fragen. Die großen Themen diskutieren wir auf der Bundesebene. Und zweitens möchte ich schon noch festhalten, die FPÖ ist dringend gefordert, von der rechtsextremen Szene sich abzugrenzen. Das macht sie nicht. Dieser unglaubliche Umgang mit den Identitären, die ja ganz klar rechtsextrem konnotiert sind, da wird immer erst dann agiert, wenn jemand quasi wirklich auch eine Straftat gemacht hat. Also eine stärkere Abgrenzung von der rechtsextremen Szene. Das verstehe ich nicht. Vielleicht macht es der Kollege Hafenecker. Viele in der Partei machen es leider nicht. Das verstehe ich nicht, weil ich geglaubt habe, diese Zeit, die haben wir hinter uns gebracht. Dieses Rassistische, dieses Völkische. Und einen Punkt möchte ich auch noch ansprechen, den ich ablehne bei der FPÖ. Das ist diese Russlandnähe. Wir sehen ganz stark diese Narrative, die Russland verbreitet, verbreitet auch die FPÖ. Das hat eine historische Dimension, dieses Thema. Das werden wir auch stärker aufzeigen müssen. Es gibt einen hybriden Krieg, der da geführt wird. Das werden wir zum Thema machen. Und da wird sich die FPÖ erklären müssen.
Auf Bundesebene ist die FPÖ für Sie nach wie vor kein Koalitionspartner, obwohl sie in Niederösterreich einer ist?
In der derzeitigen Form.
Würden Sie ausschließen?
Absolut, zu 100%.
Mit einer Kickl-FPÖ würden Sie nicht koalieren?
Auf keinen Fall. Man hat es ja probiert, aber Sie wissen nicht, da hätten wir ja dann sogar die EU-Fahnen aus unseren Amtsgebäuden weggeben müssen. Wir hätten zum Beispiel auch den Kirchenbeitrag von der Steuerabsetzbarkeit abschaffen müssen. Das habe ich selber verhandelt. Da gibt es etliche Beispiele, wieso mit der Freiheitlichen Partei keine Koalition möglich ist. Aber war mir geht es sehr stark. Mir geht es sehr stark auch um die Grundhaltungen, die Partei am Tisch legt. Wenn man sich nicht wirklich ernsthaft abgrenzt von dieser rechtsextremen Szene, und das macht die Freiheitliche Partei nicht, der Herr Kickl spricht ja davon, dass die Identitären eine NGO von rechts sind, nicht mehr und nicht weniger, da hat es einmal einen anderen Kurs gegeben in der FPÖ, und auch diese Russlandnähe. Die Frau Verteidigungsministerin hat erst vor ein paar Tagen davor gewarnt, dass wir natürlich auch russische Spione in Wien haben. Wir haben eine Situation, dass natürlich auch Russland einen hybriden Krieg gegen Westeuropa führt. Das ist ja dokumentiert. Und die Freiheitliche Partei schafft es nicht, sich davon abzugrenzen. Und solange sie das nicht tun kann, ist die Freiheitliche Partei für mich persönlich kein Koalitionspartner.
Aber ist das nicht ein Problem für Sie als FPÖ, wenn die ÖVP sagt, sie koaliert einfach nicht mit Ihnen? Weil Sie liegen zwar jetzt in den Umfragen bundesweit bei 37%, aber für die Regierung wird es dennoch nicht reichen.
Schauen Sie, ich bin der festen Überzeugung, dass bald der Letzte in der ÖVP nach den vielen Skandalen, die diese Partei ständig erschüttern, die Causa Ruck, wenn man sich hernimmt, vorher die Causa Mara, da explodiert ein Wald, der ganze Wirtschaftsbund und die Wirtschaftskammer gleich dazu, dann die Postenschacherei im ORF und so weiter, das wird ja bei den vernünftigen ÖVPlern, die ich ja auch kenne, irgendwann einmal dazu führen, dass ich sage, dass mit dieser Führungskarnitur, die es da jetzt gibt in der ÖVP, ist sowieso kein Start zu machen. Also ich glaube, dass es ein paar Vernünftige in der ÖVP geben wird, schauen wir, ob der Kollege Hanger dann dazugehören wird oder nicht, ja. Die dann sagen, bevor wir jetzt das Schicksal der Demokratia Christiana erleiden, bevor wir Oberösterreich verlieren, bevor wir Niederösterreich verlieren, bevor wir Salzburg und Tirol verlieren, überall dort gibt es nämlich sehr, sehr gute Umfrageergebnisse aus Sicht der FPÖ, muss man wohl in der Partei was ändern. Ich glaube, das ist in jeder Partei, der es einmal schlecht geht, gibt es irgendwann einmal die Frage nach der Führung. Ich meine, der Kollege Stocker, der Bundeskanzler Stocker, macht eine Sommertour, um seine schlechten, miserablen Umfragewerte zu verbessern, legt den nächsten Bauchflick hin und fällt genau mit 2% runter. Also ich glaube, es gibt in der ÖVP Leute, die irgendwann einmal sagen, mit diesem Theater muss jetzt Schluss sein. Ja. Und dann bin ich schon überzeugt, dass die ÖVP mal in sich gehen wird, vielleicht das Personalpaket austauschen wird und dann wird man schauen müssen, wen die ÖVP dann bringt und ob dann immer noch die sind, die lieber mit irgendwelchen linken Träumern regieren, um ihre Posten zu erhalten oder ob es wirklich mal wieder welche von der ÖVP gibt, wie es ja nach dem Krieg der Fall gewesen ist, in der Zeit eines Leopold Wiegel, die in erster Linie das Land im Fokus haben und nicht die eigenen Interessen. Also darum wird es einmal gehen müssen. Und dann vielleicht noch zwei Sachen zu den Vorwürfen, die der Kollege Hanger punkto Rechtsextremismus und da weiter.
Jetzt bin ich gespannt. Hat, ja.
Wissen Sie, ich habe von der ÖVP nichts gehört, weder in dem komischen Bericht, den sie ans Dokumentationsarchiv ausgelagert haben oder sonst irgendwas, dass sie mit ihrer eigenen Parteijugend ins Gericht gehen. Wir kennen alle diese antisemitischen, grauslichen Chats aus der Aktionsgemeinschaft ÖVP nahe. Ich habe nicht gehört, dass die ÖVP zum Beispiel jetzt einmal der SPÖ die Route ins Fenster gestellt hat, nachdem es diese menschenverachtenden Chats und nazi-konnotierten Chats in den Gruppen der Gewerkschaft gegeben hat. Wo ist denn da ihr Wunsch nach korrektem Vorgehen mit der eigenen Gruppe und dann mit dem Koalitionspartner? Da sind sie nicht so stark, wenn sie da
halt
mit irgendwem reden.
Darf ich auch wieder mal, ich 80% redet.
Ich finde
erstaunlich, wie lange der Kollege Hafenegger reden kann, ohne dass er Luft holt.
Und Sie können gleich darauf antworten, bitte noch zum
Ende kommen. Vielleicht bin ich ein medizinisches Wunderkollege.
Ja, das schaut so aus. Weil ohne Luft holen, so lange reden, ist ja wirklich spannend.
Und weil immer diese Russlandkisten kommt ja in Wahrheit keinen mehr interessiert. Ich sage Ihnen ein paar Namen. Ja. Wir reden jetzt zum Beispiel einmal vom Herrn Schelling. Von wem hat denn der seinen Beratervertrag bekommen? Von den Russen. Wo war denn der Herr Schüssel Vorstand, Aufsichtsratsmitglied? Naja, auch da reden wir von den Russen. Das ist der Einzige. Der Herr Leitl ist überhaupt gern zum Putin gefahren. Ne? Das war doch hier ehemaliger Wirtschaftskammerpräsident. Ja? Also die Einzigen, die wirklich Geld rausgezogen haben, waren die Roten und die Schwarzen aus dem Kontakt mit dem Herrn Putin. Ja?
Darf ich jetzt replizieren? Das muss man schon sagen dazu.
Okay, bitte.
Also ich halte in aller Deutlichkeit fest, Herr Hafenecker hat es wieder nicht geschafft, sich von der rechtsextremen Szene abzugrenzen. Die Verbindungen der Freiheitlichen Partei zur rechtsextremen Szene sind evident, ja, aber erst dann, wenn ein strafrechtlicher Vorwurf passiert. Ja,
bei Ihnen nicht einmal dann.
Na, geh, aber die gibt es ja gar nicht, das ist ja der große Unterschied. Aber jetzt lassen Sie mich wieder nicht ausreden. Ich halte fest, dass der Herr Kollege Hafenecker es wieder nicht schafft, sich von der rechtsextremen Szene abzugrenzen. Wir haben den Fall des Büroleiters Rosenkranz Schimanek. Erst dann, wenn er rechtskräftig verurteilt wird, tritt er zurück. Da könnte ich jetzt viele, viele Beispiele aufzählen. Ich halte fest, Sie haben kein Problem, dass Sie eine Nähe zur rechtsextremen Szene in Österreich haben. Das lehne ich zutiefst ab, weil ich persönlich der Meinung bin, das haben wir hinter uns gebracht. Und zum Zweiten, Sie müssen aber die Geschichte anschauen. Ich war persönlich auch ein ganz großer Russlandfreund. Ich habe wirklich auch einmal daran geglaubt, dass Russland und Westeuropa zusammenwachsen wird. Das ist genau die Zeit, wo diese intensiven Wirtschaftskontakte gemacht worden sind. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist? Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat sich unsere Position dramatisch verändert, ihre nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Weil es ist ein Angriffskrieg, der Aggressor ist Russland und die führen auch einen hybriden Krieg gegen Europa. Und da treten sie nicht auf. Sie relativieren immer die Neutralitätspolitik, sie sind gegen die Russland-Sanktionen, sie wollen billiges Gas, all diese Themen. Das heißt, sie lehnen sogar die Unterstützung für die Ukraine ab. Und das muss man den Menschen schon sagen. Wissen Sie, was sie damit machen? Nämlich, dass Russland dann wirklich sehr schnell in der Ukraine ist. Und die Russlandpolitik lehne ich ab, der FPÖ. Die Politik, die sie zur rechtsextremen Szene machen, lehne ich zutiefst ab. Und das sei ganz einfach in den Stammtisch geschrieben. Da brauchen Sie kein Brünner, da brauchen Sie nicht zum Optiker gehen, da brauchen Sie nur ein Unterlagen lesen.
Kollege Hanger, das wäre mal interessant. Machen Sie doch einmal einen Tag der Abstimmung, am besten am Nationalfeiertag oder sonst was, und fragen Sie die österreichische Bevölkerung einmal, ob sie ihre Kriegstreiberpolitik unterstützen möchte.
Das ist keine Kriegstreiberpolitik.
Selbstverständlich.
Überhaupt
also wenn ich in die Friedensfazilität einbezahle. Ja,
was ist Ihre Lösung, dass Russland die Ukraine übernimmt, oder wie?
Nein, dass gerade Österreich als neutrales Land sich vordergründig dafür stark macht, dass man mal auf den Verhandlungstisch geht.
Ja, aber natürlich, das fordern wir eh.
Davon. Die Frau Meindl-Reisinger möchte Herrn Putin einsperren.
Erstaunlich, wie sie Russland unterstützen. Finde ich wirklich interessant, diese Narrative, die sie da verbringen.
Nein, es gibt einfach nur Leute, die einen Hausverstand haben und dass man einen Krieg, den die Ukraine nicht gewinnen kann, eher auf dem Verhandlungstisch
beenden sollte. Das haben wir uns eh alle einig. Das ist eine schöne Redereien und das hat mit inhaltlicher Substanz nichts zu tun.
Und Sie können natürlich gerne weiterhin österreichisches Steuergeld in Milliardenhöhe ausgeben. Sie können auf irgendwelche Kredite bürgen. Und wissen Sie, was Sie noch machen, weil Sie die Energiefrage vorher so flapsig über den Tisch geworfen haben? Ja. Sie können auch natürlich weitermachen, damit österreichische Betriebe
Sie rollen
zu
Russland den roten Teppich nach Europa aus.
Und das lehne ich ab.
Sie rollen den Russland Teppich aus.
Wenn es um die österreichischen Wirtschaftsinteressen geht, habe ich einen anderen Ansatz.
Das ist
Sie waren ehemals eine Wirtschaftspartei, aber das haben Sie offensichtlich abgelegt.
Den roten Teppich rollt die FPÖ aus für Russland. Finde ich spannend.
Vielen Dank. Es war eine sehr kontroversielle Diskussion. Ich glaube, den Zuschauern hat es zumindest einen gewissen Unterhaltungswert geboten. War spannend zum Zuhören. Vielen Dank an beide Herren fürs Kommen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann wird es nicht minder kontroversiell hier im Studio zugehen. Gerald Gross und Rudi Fussi sind gleich zu Gast. Wir sprechen über die Hilfen für die Bauern, die Dürreperiode und die Frage des Klimawandels. Wir diskutieren aber auch über die aktuellen Umfragen aus den Ländern, von Niederösterreich bis zur Steiermark und was das für die Bundesregierung Bundespolitik bedeutet. Und wir sprechen über den ORF und die sogenannte Popularbeschwerde, die die FPÖ da heute eingebracht hat. Die will den neuen ORF-Chef Clemens Pick am liebsten gleich wieder loswerden. Also, in Kürze geht's weiter mit Rudi Fussi und Gerald Gross. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.